Heute geht es um den Customer Service von Gardena, wie sich die Anforderungen in den letzten Jahren verändert haben und was man heute dank Bots und Review Management besser machen kann. Erfahrungen aus erster Hand eines ikonischen Unternehmens aus Ulm. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von NICE. NICE revolutioniert den Kundenservice mit CX One, seiner KI-gestützten CX-Interaktionsmanagement-Plattform. Von Forrester und Gartner als weltweit führend anerkannt, ermöglicht CX One Unternehmen, alle Kundeninteraktionen über eine einzige, ganzheitliche Plattform zu führen und zu optimieren. Mit CX One können Unternehmen intelligente Self-Service-Lösungen anbieten, interne CX-Prozesse transparent gestalten, Echtzeitanalysen für fundierte Entscheidungen nutzen, Robotic Process Automation für höchste Effizienz einsetzen. CX One befähigt Service-Mitarbeiter, in jedem Kundenkontakt schnell und kompetent die richtige Lösung zu finden. Die nahtlose Integration aller Touchpoints und die flexible Cloud-Architektur gewährleisten kontinuierliche Verbesserung und Skalierbarkeit. Entdecke, wie NICE das Kundenservice-Erlebnis auf ein neues Level heben kann. Besuche www.nice.com/de für mehr Informationen. Es gibt ja wirklich ikonische Marken aus Deutschland. Mercedes, Adidas, Hilti, um nur einige zu nennen. Manche dieser Marken sind in Nischen tätig, diese können aber trotzdem sehr attraktiv sein. Der Gartenmarkt zum Beispiel. Laut Statista war im Jahr 2022 Gärtnern die beliebteste Freizeitbeschäftigung der Deutschen und fast 37 Millionen Menschen in Deutschland besitzen einen Garten. Heute lebe ich zwar in der Stadt, aber aufgewachsen bin ich in der Vorstadt, wo es zum guten Ton gehört hat, einen gut gepflegten Garten zu haben. Und natürlich wurde da noch von Hand bewässert, meistens vom Junior. Auf meinem Balkon heute tut die smarte Bewässerungsanlage ihre guten Dienste. Und eine Sache ist gleich geblieben. Mein Begleiter ist die Marke Gardena. Und dafür werde ich jetzt nicht bezahlt. Dies soll nur als Beispiel dafür dienen, wie einen eine starke Marke über die Jahre begleiten kann. Und trotzdem hat sich natürlich das Umfeld stark verändert. Als meine Freunde von der Review-Management-Plattform Gominga mir von ihrem Kunden Gardena erzählten, der sich gerade intensiv mit Social Media und Kundenreviews auseinandersetzt, war meine Neugier geweckt. Natürlich hat sich viel seit meinen Kindertagen nicht nur bei den orangenen Klickanschlüssen getan. Die Produkte wurden smarter, die Absatzkanäle direkter. Spannend ist es deshalb aus meiner Sicht, wie man sich von einer klassischen B2B2C-Marke, die ursprünglich nur über den Fachhandel verkauft wurde, immer mehr den Endkunden nähert. Das hat natürlich Konsequenzen für die Kommunikation, aber eben auch für die Serviceorganisation. Interessanterweise wirkte die Corona-Zeit dann gleich als Brandbeschleuniger für viele Entwicklungen, die ohnehin anstanden. Mit Markus Kreutle, dem Leiter des globalen Customer Service, konnte ich einen Experten bei Gardena gewinnen, der diese Entwicklungen im Unternehmen über viele Jahre begleitet hat. Er versteht die Kultur des Unternehmens und schafft es, die neuen Anforderungen in der Organisation aufzugreifen. Wer ein authentisches Bild von der Transformation des Customer Service eines mittelständisch geprägten, ikonischen Unternehmens erhalten möchte, ist in dieser Folge sehr gut aufgehoben. Hallo Markus, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter.
Lieber Markus, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du bereits seit mehr als 40 Jahren bei Gardena arbeitest. Also erstmal ganz herzliche Gratulation, das findet man heute nicht mehr so oft. Wie hat sich denn dann deine Karriere entwickelt?
Tatsächlich bin ich mittlerweile ein Fossil und ich habe nach dem Betriebswirtschaftsstudium gestartet im Product Management. Bin dann über die Technik zum Customer Service gekommen. Und seit 2009 bin ich hier verantwortlich für den Customer Service, nicht nur in Deutschland, sondern überall auch für die Richtlinien und Strategien.
Du kennst ja dann Gardena von den Anfängen und hast auch die Entwicklung ja mitgestaltet und mitverfolgt. Wenn du an Gardena von früher denkst, wie ich das zum Beispiel auch noch aus meiner Kindheit kenne, was war das damals für ein Unternehmen und wie hat das angefangen?
Ja, das war ein familiengeführtes schwäbisches Unternehmen. Wir waren stets in Zentraleuropa. Am präsentesten sind dann mit Distributoren auch nach Südeuropa gegangen. Und dann Jahr für Jahr ist Australien dazugekommen, Südafrika, Osteuropa und Kanada. So kann man es vielleicht sagen, dass man letztendlich weltweit tätig war.
Also ich habe Gardena kennengelernt aufgrund des orangenfarbigen Steckers an den Wasserschläuchen. Das hatten nämlich meine Eltern. Da war ich maßgeblich mit geprägt. Und für mich ist irgendwie so ein Wasserschlauch mit Clipstecker ist für mich gleichbedeutend, fast so wie Tempo, ist es Gardena. Das war euer erstes System, das ihr als Systemlösung auch angeboten habt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Also zwei Systeme gab es damals. Einmal das Kombisystem von Gardena, ein Stiel und verschiedene Aufsatzgeräte wie Besen, Gruber, Hacke, Harke. Und zum Zweiten nahezu zeitgleich dieses Original-Gardena-System, Schlauchkupplungen, weil einfach die bis dato verfügbaren Verbindungen waren einfach dauerhafte Verbindungen. Man konnte also an den Schlauch nur eine Spritze dran machen und man benötigte Werkzeug, um da was anderes drauf zu stecken. Ja, und einhergehend mit dieser Idee, natürlich waren wir sehr erfolgreich, weil wir eben Spritzen, Rasenregner, Autowaschbürsten und was weiß ich alles an die gleichen Kupplungen machen konnten. Ja, mit einem Klick konnte man hier unsere ganzen tollen Vorsatzgeräte auf den Schlauch draufklicken. Es ist so, dass wir natürlich heute Akkusysteme haben, Smart-Systeme. Das ist alles, hat sich alles sehr, 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 sehr gut weiterentwickelt.
Heute ist Gardena Bestandteil eines internationalen Konzerns, kann man, glaube ich, sagen.
Genau. Also Gardena ist mittlerweile Mitglied in der Husqvarna-Gruppe, eine schwedische Unternehmensgruppe. Gardena ist selber weiterhin dennoch eigenständig. Wir haben weltweit 3.500 Mitarbeiter. Ja, man macht so 1 Milliarde Umsatz.
Wie viele Produkte habt ihr insgesamt jetzt so aktuell im Markt?
Wir haben ungefähr 1.600 verschiedene Produkte im Markt und der Markt ist tatsächlich mittlerweile weltweit. Wir sind jetzt auch wieder in den USA präsent. Aber der Hauptmarkt wirklich auch mit dem ganzen Fokus ist Mitteleuropa, Dach, Frankreich, Niederlande, England, Italien. Also hier spielt die Musik.
Und wie bringt ihr jetzt genau in Mitteleuropa eure Produkte in den Markt? Welche Rolle spielen die unterschiedlichen Vertriebskanäle oder Handelsplattformen für euch heute?
Am stärksten ist nach wie vor der stationäre Handel. Hier also die verschiedenen Baumarktketten, Obibau, Haus Hornbach, seien da genannt zuallererst. Und dann natürlich die Gartensender wie Dehner, BayWa. Dass der stationäre Handel uns nach wie vor unsere Domäne ist und möglicherweise, sagen wir mal so, mit einem Umsatzanteil von 30-40% kommt natürlich auch Onlinehandel ins Spiel. Also das heißt Amazon, andere Marketplaces und natürlich auch unsere eigenen Gardena Webshops, mit denen wir in 7 Ländern in Zentraleuropa aktiv sind.
Wenn du sagst, dass traditionell das ihr sowieso eigentlich immer mit dem Handel zu tun hatte, dann hattet ihr ja lange Zeit überhaupt keinen direkten Zugang zu euren Endkunden, sondern es war so klassisches B2B2C. Jetzt sind aber manche eurer Produkte mal, der Wasserhahn hat sich jetzt, oder das Schlauchsystem hat sich wahrscheinlich durchgesetzt, aber manche eurer neuen Produkte sind ja doch schon erklärungsbedürftig. Zum Beispiel so ein Bewässerungssystem ist ja, wenn man sich es dann genauer anschaut, nicht mehr ganz so trivial, wie man es dann optimal konfiguriert. Jetzt ist der Handel immer dazwischen. Wie unterstützt ihr denn den Handel so, damit die Kunden eine wirklich gute Erstberatung kriegen und dann auch die richtigen Produkte empfohlen bekommen?
Tatsächlich ist es so, dass wir ganz gerne direkt mit dem Endkunden kommunizieren würden, wenn wir die Chance immer hätten. Aber du hast vollkommen recht, Peter. Unsere Kundschaft geht gern in den stationären Handel und bedient sich dort an Informationen. Wir haben daher immer in der Hochsaison, die geht von April bis August, 5 Monate lang, gibt es ausgebildete Gardena-Promotoren, die in den großen Baumärkten vorzufinden sind, üblicherweise samstags. Es gibt Beratertage samstags, die auch beworben werden. Es gibt vom Gardena Service die samstags Telefonhotline von 9 bis 16 Uhr, die gerne wahrgenommen wird von den Fachverkäufern, die angeboten wird, weil da eben unsere Spezialisten sitzen und helfen. Es gibt üblicherweise über die Winterperiode Händlerschulungen. Wir bilden also die Fachverkäufer aus mit Seminaren, damit die unsere Produkte verkaufen. Es gibt Planungsservices, wir haben Online-Produktberater, wir haben Buying Guides auf der Website. Wir versuchen natürlich nicht nur die Konsumenten, sondern eben auch unsere Baumarktkunden zu informieren, dass sie doch gerne, wenn sie nicht weiterkommen, auf unsere Website gehen.
Und was sind jetzt aus deiner Sicht die größten Herausforderungen für Gardena im stationären Handel Stand heute?
Naja, die Situation war ja insbesondere während der Pandemie ganz klar. Es gab gar keine Beratung. Es gab gar keine Beratung und bei uns ist die Beratung hochgeschnellt auf das 2-3-fache Volumen, weil die Kunden natürlich, wie du sagst, Schwierigkeiten haben. Das sieht man 5 ähnlich aussehende Bewässerungsuhren, die man an den Wasserhahn montieren kann. So, welche brauche ich denn? Ja, oder auch die Mähroboter sehen alle ähnlich aus. Mein Rasen hat aber einen ganz speziellen Zuschnitt. Welchen Mähroboter brauche ich denn? So, das ist Pre-Sales. Es gibt natürlich genauso diese After-Sales-Themen. Ich würde ganz selber reparieren. Welches Ersatzteil brauche ich? Wo kann ich das kaufen? Ich benötige eine Reparatur. Was mache ich? Wir selber sind aber aufgefordert als Hersteller, Möglichkeiten zu bieten, eben direkt mit dem Konsumenten zu kommunizieren. Und zwar immer mehr. Die Kunden haben das gelernt, beim Hersteller aufzuschlagen und mit ihm direkt zu kommunizieren.
Wenn du sagst, sie haben es gelernt, muss ja dann auch zugenommen haben, die Anfragen der Endkunden. Wie groß ist da dieses Volumen, das ihr mittlerweile so bearbeitet?
Unsere Kontaktzahlen sind enorm gestiegen mit den ganzen komplexen Systemen, mit diesen beratungsintensiven Produkten. Das ging Mitte der 90er Jahre los und sagen wir mal vor ungefähr 8 Jahren mit Smart-Systemen, mit Bluetooth-Geräten ganz enorm. Da mussten wir uns wappnen. Wir mussten auch externe Kapazitäten einbinden, also sprich Callcenter, weil wir alleine diese Volumen ansonsten nicht gestemmt hätten.
Neben dem stationären Handel hast du ja auch gesagt, vertreibt ihr mittlerweile so circa 30 bis 40% eurer Produkte auch über das Internet. Und dann ist man ja ganz direkt davon betroffen, mit dem Customer Service seine dann über das Internet gewonnenen Endkunden mit Informationen zu versorgen oder auch bei Beschwerden zur Seite zu stehen. Wann habt ihr größeren Dimensionen mit dem Internet angefangen bei Gardena?
Also konkret ist gestartet tatsächlich mit Marketplaces, mit Amazon. Wir haben uns zunächst gescheut, selber Webshops eben anzubieten. Das hat mit der Loyalität auch mit dem Baumarkt eben zu tun, ja, mit unserem größten Kunden. So, und während der Pandemie starteten wir mit eigenen Gardena-Webshops in Frankreich, Belgien und Niederlande. Genau die gleiche Situation. Es gab Lockdowns, die Kunden hatten keine Chance, sich zu bedienen und diese Situation kam gerade recht, um in diesen großen Ländern für uns umsatzmäßig mit dem Gardena Webshop zu starten. So, und in Deutschland, dem größten Markt, sind wir Anfang diesen Jahres gestartet mit unserem Webshop.
Den eigenen Webshop, also?
Eigener Webshop in Deutschland, in Österreich, Polen, das waren jetzt die nachgezogen sind, was auch gut läuft und profitieren schon davon, dass wir seit vielen Jahren unsere Buying Guides haben, unsere Produktberater auf der Website, wo man schön drauf hinlinken kann. Wir bespielen seit vielen Jahren Social Media, eigene Kanäle und somit war es bei uns jetzt nicht ein Paradigmenwechsel.
Wenn ihr an die Bearbeitungskanäle, also die Kanäle, mit denen ihr mit euren Kunden sprecht, denkt, Welche Rolle spielen heute Telefon, E-Mail, Webformulare oder WhatsApp für euch? Wie ist das ungefähr verteilt?
Tatsächlich erwarten die Kunden, uns am Telefon erreichen zu können oder eine E-Mail zu schreiben. Das ist eigentlich nach wie vor die Erwartungshaltung, die ein Gardena-Kunde hat. Die Schwierigkeit ist, trotz vieler Mitarbeiter, die wir ins Rennen werfen und an die Front schicken am Telefon, dass eben die Kunden in aller Regel montags anrufen. Und zwar nicht nur die Endkunden, sondern aus dem Büro oder von zu Hause, sondern auch die ganzen Baumärkte, die am Montag öffnen, rufen auch alle vormittags an und wollen ihre Fragen loswerden. Also ist dieses Medium Telefon bei allen unseren Versuchen eben nicht so zu kriegen. Der Kunde will mit uns, mit dem Gardena-Fachmann reden.
Und am Montag, weil er am Samstag gekauft hat, am Sonntag hat der Rasen, ist einfach nicht bewässert worden, so wie er das wollte, und dann fragt er am Montag gleich nach.
So ist es. Dann die nächste Frage wird wahrscheinlich sein, was wollen die Kunden denn wissen?
Genau, was wollen die denn wissen?
Man kann von einer Dreiteilung reden. Die einen wollen Ersatzteile kaufen. Unser Ersatzteilgeschäft blüht, weil die Produkte sehr langlebig sind, ja, und selber repariert werden können. Reparaturindex, Stichwort. Zum Zweiten wollen sie wissen, was sie machen in einem Reparaturfall. Oder sie fragen, wo bleibt mein Mähroboter, den ich vor einer Woche eingesendet habe. Eine ganz populäre Frage. Und an dritter Stelle liegt die Produktberatung, die klassische Produktberatung, die wir auch ebenfalls vom Service aus leisten, nämlich welche Produkte brauche ich, was unterscheidet Produkt A von Produkt B. Auch die E-Mail-Volumen sind dermaßen gestiegen. Und aus dem Grund haben wir eigentlich unsere E-Mail-Adresse mittlerweile abgeschafft. Wir gehen auf ein Kontaktformular, auf ein intelligentes. Wir versuchen, die schriftliche Beantwortung zu optimieren. Wir haben festgestellt, dass wir in Deutschland noch ein bisschen hinten dran sind. In beispielsweise Frankreich, Niederlande, aber auch in Skandinavien schreiben die Leute mittlerweile eher E-Mail, versuchen also schriftlich zu chatten oder mit. Das Telefon ist in diesen Regionen etwas gesunken. Der Anteil in Deutschland ist der Anteil ungefähr nach wie vor 50-50.
Und wie viele Anfragen müsst ihr dann jetzt in der Sommerzeit, wenn eure Produkte besonders verkauft werden, so in etwa handeln im Monat?
Es hört sich immer so viel an, wenn man von 100.000 Anrufen spricht. Aber ich weiß, dass es natürlich andere Unternehmen gibt, die haben ein 10- oder 100-faches davon. Aber für uns, wie gesagt, Mittelständler, sind das schon ordentliche Volumina, sowohl Telefon als auch E-Mail. Und wir kommen nicht umhin, hier auch zu automatisieren, weil natürlich unsere Öffnungszeiten sind von, sagen wir mal, 8 bis 18 Uhr. Der Kunde möchte aber am Wochenende mit seine Fragen beantwortet haben oder abends. Also versuchen wir hier dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und eben nicht nur die einfachen Fragen, sondern auch eben komplexe Fragen automatisiert zu beantworten.
Jetzt ist das eine, was bei euch selber aufschlägt, weil die Leute anrufen oder euch eine E-Mail schreiben. Es gibt aber, und ihr habt ja gesagt, du hast ja gesagt, dass Amazon als Plattform für euch extrem wichtig ist, auch noch das Phänomen, dass manche Menschen auf diesen Plattformen ja sehr bewusst ihre Meinung zu den Produkten äußern, manchmal auch ein bisschen, um den Customer Service zu kitzeln, dass dann vielleicht nochmal was ein bisschen schneller funktioniert. Oder dass nochmal wohlwollender auf bestimmte Dinge geschaut werden. Wie wichtig ist es denn für euch, solche Fragen oder auch solche kritischen Bemerkungen, wie du die dann zum Beispiel auf so einer Internetplattform wie Amazon findest, also diese klassischen Reviews, dass man da schnell drauf antwortet?
Wir haben seit Jahren Leute, die eben diese Plattformen monitoren. Das bedeutet, wir prüfen, was über Gardena geschrieben wird. Die Amazon-Kundschaft meint, sie ist in einer Community. Sie kann untereinander Fragen stellen und Antworten kriegen von anderen Anwendern. Über Social Media genauso. Versuchen sie natürlich schon auch Stimmung zu machen im Einzelfall, um eben Ansprüche besser geltend machen zu können. Ja, oder einfach, um ihren Unmut zu äußern im Falle von einer negativen Erfahrung. Aus dem Grund sind wir hinterher, diese ganzen Reviews, diese ganzen Kundenmeinungen zu monitoren, auszufiltern, zu beantworten. Teilweise muss man es auch richtig stellen, wenn einfach ein Anwender eine Frage eines anderen Anwenders falsch beantwortet, dann können wir hier als Hersteller, und wir wir outen uns dann auch als Hersteller, können wir hier gegenwirken und die korrekte Antwort platzieren, in der Hoffnung, dass vielleicht seine negative Sternebewertung etwas höher geratet wird. Dann gibt es natürlich ganz populär Communities. Ich sag mal, es gibt etliche Mähroboter-Communities, in der sich die Anwender alle miteinander austauschen. Auch hier spielen wir mit, ja, und versuchen die Strömungen aufzunehmen, versuchen aber auch konkrete Fragen zu beantworten. Wenn eine schlechte Bewertung kommt, dann sollte die natürlich das Produkt betreffen. Sie sollte nicht irgendwelche Verpackungsprobleme oder Lieferdienstleisterprobleme betreffen, die dann natürlich auf unsere Produkte zurückfällt mit einer schlechten Sternebewertung. Das kommt natürlich auch dazu. Es ist wichtig, heutzutage überall sein Ohr drin zu haben, seinen Fuß in der Tür drin zu haben. Und bei der Firma Gardena ist halt der Kundenservice, der Customer Support, der diese Aufgabe übernommen hat.
Wenn man das gut macht, bringt das ja in der Regel auch was für den Verkauf. Du hattest ja schon gesagt, also es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt da mit 3 Sternen oder mit 5 Sternen bewertet werde. Habt ihr einen Erfahrungswert, wie viel es bringt, wenn man eine wirklich gute Sternebewertung bei einem Produkt hat? Oder ab wann wird es kritisch für eure Produkte?
Man sagt grundsätzlich, diese 5-Sterne-Kategorisierung von Amazon, die ja andere übernommen haben, sobald du nicht 4, 5 oder 4 Sterne kriegst für ein Produkt, sondern wenn da eine 3 vorne drin steht, dann verkauft sich dieses Produkt zumindest online schlecht. Es ist schon unser Bestreben, zu versuchen, dass kein Produkt weniger als eine 4-Sterne-Bewertung hat. Indem man reinschaut, was sind die Gründe für schlechte Bewertungen, was kann man gegensteuern, wie können wir versuchen, Produkte zu verbessern, zu optimieren.
Dazu nutzt ihr auch das Review, das ihr bekommt in den unterschiedlichen Plattformen.
Genau.
Also, dass ihr das systematisch hinterher analysiert und dann noch sagt, was bedeutet das jetzt bei uns für die Verpackung, was bedeutet das?
So sieht es aus. Die gleichen Leute, die eben auch E-Mails bearbeiten können oder am Telefon ihren Mann stehen, die sind auch im Einsatz, wenn es darum geht, Kundenrezensionen zu monitoren, zu filtern, zu bewerten, zu beantworten. Genauso werden natürlich Posts auf den Social Media von Gardena von den gleichen Leuten bearbeitet, mit Empathie und mit Fachwissen.
Im Handel habt ihr ganz unterschiedliche Vertriebskanäle und die haben ja fast alle auch Plattformen. Kontrolliert ihr bei allen eurer großen Handelspartnern auch die Reviews, die da aufschlagen?
Also Amazon ist nach wie vor meilenweit voraus. Aber die stationären Händler haben, wie du sagst, alle einen Shop, der mehr oder weniger die Möglichkeit für seine Kunden bietet, sich zu äußern, die Käufe zu bewerten. Und in dem Moment, wo die kritische Masse für uns überschritten ist, dass die Kunden eben wirklich aussagefähige Volumina auch platzieren können auf diesen Shops, dann werden wir tätig, dann können wir mit Hilfe einer Software, eines Monitoring-Tools, diese ausfiltern, uns anhören, clustern, bewerten und beantworten, wenn es diese Möglichkeit denn schon gäbe.
Also ihr zentralisiert mehr oder weniger die Bearbeitung dieser Reviews über ein Tool, das sich dann in diese unterschiedlichen Systeme einloggt und damit konsolidiert ihr das natürlich auch ganz gut.
Jawohl, genau so sieht's aus.
Spielen eigentlich Bots und künstliche Intelligenz in eurer Arbeit mit den Reviews heute schon eine Rolle?
Bei der Review-Bearbeitung direkt nicht. Mhm. Allerdings in der Kundenkommunikation setzen wir natürlich künstliche Intelligenz ein. Wir setzen Bots ein. Das geht los mit einem Sprachbot. Wenn die Kundschaft bei uns anruft, dann ist die Zeit vorbei. Drücken Sie die 1 für Ersatzteile und die 2 für Reparaturen und die 3 für Produktberatung, sondern da kann der Kunde sich verbal äußern, um was es eigentlich geht. Und er wird dann durch diesen Sprachbot zu den Mitarbeitern mit den richtigen Skills geroutet. So, das ist, sagen wir mal, das haben wir seit diesem Jahr und sind sehr, sehr froh darüber. So, dann gibt es auf unserer Website einen Troubleshooting-Bot, der sehr gut genutzt wird und der ganz genau das Thema von vorher nochmal aufgreift, Peter. Samstag wird üblicherweise ein Mähroboter installiert. Am Samstag wird ein Bewässerungssystem eingegraben. Bei Schwierigkeiten kann der Kunde die einzelnen Schritte des Troubleshooting-Trees durchgehen und findet hoffentlich seine Lösung.
Auch am Sonntag, wenn bei euch eigentlich gar keiner da ist.
So ist es. Samstag und Sonntag sind da viele Zugriffe zu registrieren und weil wir eben sehr viel Schweiß und Fleiß und Wissen da reinstecken, sind die Antworten wirklich sehr gut. Ich glaube, wir liegen bei ca. 80% Daumen nach oben, wenn die Kunden fertig sind mit diesem Troubleshooting-Tree. Und genauso haben wir es natürlich bei der schriftlichen Kommunikation mit uns, Kontaktformular. Hier wird anhand der Stichworte entschieden, welche Abteilung kann das bearbeiten. Es werden dem Kunden von Haus aus immer Antwortvorschläge unterbreitet, sogenannte FAQ. Der könnte theoretisch sogar selber und automatisiert arbeiten, wenn eine bestimmte Frage immer wiederkehrt. Lernt unser Bot da immer besser dazu. Er hilft unseren Mitarbeitern auch, Antworten zu finden. Textbausteine schlägt er vor. Also so weit geht die Automatisierung bei uns auch. Ja, das ist, ich glaube, wir kommen ohne diese Unterstützung der künstlichen Intelligenz heute nicht effektiv ans Ziel.
Da sind wir eigentlich schon fast bei der Schlussfrage. Du hast jetzt 40 Jahre Erfahrung, Gardena. Was glaubst du, wird sich im Customer Service bei Gardena in den nächsten 5 Jahren ändern?
Ich gebe ein kleines Beispiel auf unserer Website. Peter, da hat es mittlerweile ein Feld unter Reparatur. Da kann der Kunde selber, wenn er nach seinen Reparaturen fragt, und man glaubt es kaum, wie viele Kunden wissen wollen, wann kommt ihre Pumpe oder ihr Mähroboter wieder nach Hause, wie viele Kunden deswegen früher angerufen haben und E-Mails gesendet haben. Heute gibt's ein Feld, da kann der Kunde seine Paketnummer eintragen und bekommt dann ganz genau mitgeteilt, an dem Tag ist angekommen, es war an der Werkbank, es ist mittlerweile verpackt und wird morgen versendet. Ja, und oder wenn er etwas später dran ist, dann kriegt er sogar die Paketnummer zurückgemeldet, mit der sein Paket auf dem Weg nach Hause ist. Ja. Wir können jetzt bereits Kundenberater abziehen von der Kundenfront und einsetzen als Editoren, die Wissen aufarbeiten, die Wissen zur Verfügung stellen, damit sich die Kunden eben automatisiert selber helfen können. Dadurch spart man Ressourcen, die bisher immer da saßen und wie ich schon sagte, am Montag viel zu wenige. Und um solche Tools auszuarbeiten, um solche Automatismen auch anzubieten, Troubleshooting-Tree, FAQ, die zutreffend sind, haben wir entschieden, dass wir Leute wandeln vom Kundenberater, vom Direkten zu Editoren, die eben dieses Wissen aufbereiten.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich habe ganz viel gelernt über Gardena. Ich weiß, am Montag ruft man besser nicht an, sondern lieber erst ab Dienstag. Am Samstag sind bei euch die Berater im Baumarkt. Und ich wünsche dir noch für die restlichen beruflichen Jahre ganz, ganz viel Erfolg mit dem Customer Service bei Gardena. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke, lieber Peter.
Das war Markus Kreutle, Leiter des globalen Customer Service bei Gardena. Mehr Informationen zu Markus findest du in den Shownotes. Und jetzt noch ein paar Hinweise zu aktuellen CX-Events, die ich euch besonders ans Herz legen möchte. Mein erster Tipp ist der Marketing Tech Summit am 8. und 9.10. in Berlin. Ralf Strauß und sein Team ziehen seit Jahren hunderte Digital- und vor allem Marketingentscheider an, um die Ergebnisse des Marketing Tech Monitors im Expertenkreis zu diskutieren. Sich live und bei diesem beeindruckenden Speaker-Lineup informieren zu können, ist eine großartige Chance auch zum Netzwerken. Ich selbst werde auf der Veranstaltung eine Panel-Diskussion moderieren und freue mich schon sehr drauf. Am 22.10. findet die Shift CX Convention vor Ort in München statt. Hier sitze ich selbst im Panel und freue mich, dich auf dieser kostenfreien Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Und schließlich solltest du dir bereits den 21.11. vormerken. Der CX-Praxistag informiert dich mit einem wirklich starken Programm online zu den aktuellsten Praxiserfahrungen im Bereich Customer Journey Management und Voice of the Customer Systeme. Die Anmeldung ist ab jetzt möglich. Ausführliche Informationen und alle Anmeldelinks zu diesen Veranstaltungen findest du auch auf meiner Eventseite www.cx-talks.com/events. Und damit sind wir am Ende dieser Episode von CX Talks angelangt. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonnier doch gleich jetzt CX Talks, damit du keine Folge mehr verpasst. Ich freue mich auf dich, bis spätestens in 14 Tagen. Bis dahin, bleib gesund, neugierig und kundenorientiert. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.